Guten Abend miteinander. Schön darf ich da sein und euch auch ganz herzlich willkommen heißen. Hier heißen wir Aarau. Und ich habe ja eine heißen wir Aarau-Vergangenheit mit meiner Frau zusammen. Wir sind von diesem Chor ausgegangen, in die Offiziersschule von der heißen wir. Dann war aber das Chor noch an einem anderen Ort, nicht hier. Und von dort her, ist das so ein bisschen alles zurückgekommen. Also ich fühle mich wohl und glaube, dass Jesus Christus uns heute Abend auch mächtig begegnet. Ihr habt ein Blatt bekommen, ein Faltblatt, wo einfach so ein bisschen alles zusammen aufgeschrieben ist, was zu dem Thema gehört, wo ich heute möchte reden darüber. Es gibt dann so ein bisschen ein Gesamtkollektiv. Und man kommt dann so ein bisschen auch drin in das Thema, wenn wir dann da drauf dann zu reden kommen. Also, mein Name, wie gesagt, ist Beat Schulthess. Ich bin 66 Jahre alt und mit meiner Frau zusammen bin ich 44 Jahre verheiratet. Wir haben zusammen 4 erwachsene Kinder und 9 Grosskinder. Und wir leiten miteinander das Helsemikor Zürich-Oberland mit dem Seelsorgezentrum Hesekiel und der Schule für Befreiungsdienst und geistliche Kampfführung. Die Arbeit beinhaltet zusätzlich auch eine grosse Diakoniearbeit und eine stetig wachsende Ukrainerkirche, die in unserem Chor integriert ist. Wir haben zurzeit 14 Angestellte. Meine Frau ist 64 Jahre alt und ich 66. Trotzdem sind wir noch 100% im Dienst als Heismoffizier. Bis ich 68 bin, 100%. Nachher noch 2 Jahre Gesamtleiter in einer Prozentanstellung. Und meine Frau ist freudig mit dem Boot. Wir haben das können mit der Helsamee so regeln, weil wir in einer grossen Übergangszeit jetzt sind, die 5 Jahre geht, wo die ganze Arbeit aufteilt wird in 7 Bereiche und das braucht ein bisschen Zeit und das braucht auch Fingerspitzengefühl für die ganze Sache und darum ist es sicher gut, können wir hier mit unserem Team die ganze Übergabe in diesen 5 Jahren machen. Also wir werden noch einige Jahre hier voll verantwortlich sein. Mein persönlicher Weg mit dem Thema Befreiungsdienst. Das hat zu tun auch mit Kindheitserlebnissen, die ich gemacht habe. Und zwar sind meine Eltern, ich bin adoptiert, meine Eltern mit mir, mir ist nicht zu Ärzten, mir ist zu Pendler, zu Wahrsagern, Magnetopathen, Heiler. Und ich habe sehr früh habe ich die Wartezimmer von diesen Magnetopathen und Pendler habe ich gelernt kennen. Viel mehr als Arzt, als Ärzte-Wartezimmer. Und so bin ich dort recht in diesem ganzen Milieu inne gsi. Und dann, als ich mich etwa mit 18, 19 bekehrt habe, habe ich eine Bekehrung erlebt und habe mich Jesus hingegeben. Und habe auch, ich glaube, dass auf jeden Fall eine Wiedergeburt erlebt. Das heisst, Gottes Geist ist in mein Geist gekommen. Gottes Leben ist in mein Leben hineingekommen. Und dann habe ich so gedient, so gut es gegangen ist, als Soldat von der Helsen im Chor Aarau. Und wir sind dann nachher in die Offiziersschule. Meine Frau und ich, wir hatten schon 2 Kinder gehabt und sind in die Offiziersschule. Und dann sind wir nach der Offiziersschule auf Österreich gekommen, auf Linz. Das hat es dann noch gegeben, ein grosses Sozialzentrum mit über 100 Alkoholikern. Und das war sehr eine harte Zeit gewesen. Und von dort aus sind wir dann ins erste Chor gekommen. Und im ersten Chor, dort habe ich gemerkt, bei mir ist etwas nicht wie es hat. Ich habe einfach gespürt, ich habe keine Kraft im Dienst, keine Power. Und habe auch Sachen gehabt, die biblisch gesehen nicht richtig waren, die mich blockiert haben, die mich gebunden haben. Und ich habe dann angefangen zu suchen, auch wie der Severino, habe angefangen zu suchen, dass ich irgendjemanden finde, der das versteht. Und ich bin dann weit herumgereist in der Helsenmee, primär, weil ich nichts anderes kennt hatte in dem Sinn. Und überall hat man mir dann gesagt, du, mehr beten, mehr glauben, ich habe das auch, das kommt. Und es ist nicht gekommen. Und dann habe ich wirklich einfach gebetet und gewartet. Und dann habe ich einen Divisionsoffizier bekommen, der das Thema kennt. Und er hat mir gesagt, du, hat den Eindruck, bei dir, das ist eine okkulte Belastung, weil deine Eltern mit dir so Leute sind. Und ich kenne jemanden, der da etwas versteht davon. Und er hat mich dann angemeldet beim Reinhard Dettwiler. Und ich bin dort hin. Er hat mir in die Augen geschaut und gesagt, was, du bist Helsenmeeoffizier, das gibt es ja nicht. Ich musste sagen, das, was er mir gesagt hat, stimmt. Und dann hat er mit mir eine sogenannte Generallossage gemacht und mich gelöst von allen okkulten Verfehlungen und Belastungen von den Vorfahren und auch von Sachen, die ich mir selber treiben habe. Und ich habe dann so einen Start erlebt, einen Neubeginn. Und für mich kann ich nicht sagen, es war alles gut gewesen. Es ist so ganz langsam ist dann vorwärts gegangen. Und ich habe so in einem Prozess die Freiheit gefunden. Was aber passiert ist, ist, dass von dem Moment an, und das habe ich nicht gesucht, das habe ich absolut auch nicht eigentlich gewünscht, es sind Leute gekommen aus der okkulten Szene, die Seelsorge gesucht haben. Und ich habe ja nicht Werbung und nichts gemacht und die Leute sind einfach gekommen und das ist dann immer weitergegangen. Und wir haben dann angefangen, meine Frau und ich immer mehr so Dienste machen. Und etwas, was ganz, ganz zentral war und was uns sehr prägt hat, das ist im ersten Chor, haben wir eine Evangelisation gehabt und das war so ein bisschen auch ein Aufbruch gewesen. Und dann bin ich gerufen worden, ich habe dann schon in diesem Dienst geschafft, im Befreiungsdienst, wie gesagt, das hat dann relativ gleich angefangen. Und zwar ist eine Frau gekommen, die den Namen Jesus nicht aussprechen konnte. Und dann haben sie mich gerufen und wir haben gebetet mit ihr. Und das ist dann gegangen. Sie konnte das Leben Jesus übergeben. Und wir haben sie noch begleitet, längere Zeit. Und nach vielleicht zwei, drei Monaten, hat sie gesagt, dass sie so etwas beichten müsse. Sie sei eigentlich von einem okkulten Zirkel geschickt worden, hierher, um einem von unseren Kindern Blutkrebs anzuhängen, Leukämie durch eine Verfluchung. Und hat uns schon ein bisschen erschüttert, das ist klar. Und dann, plötzlich eines Tages ist sie verschwunden. Die Person, nie mehr herum gewesen, weg. Und wir haben nie mehr bis heute etwas von ihr gehört, das sind viele Jahre. Und dann ist es wirklich so passiert, dass unser zweitältester ist von einem Tag auf den anderen schwer krank geworden. Und wir haben nicht mehr an die Geschichte gedacht, von dort krank geworden. Und meine Frau ist zum Arzt und die Ärztin ist verschrocken und hat gesagt, das ist Leukämie in fortgeschrittenem Stadium. Und sie wollten ihn gar nicht mehr heimschicken, weil er ist miserabel zu weg gewesen. Es ist zu gefährlich wegen Stickungsgefahr. Und nachher haben wir aber gesagt, und ich habe das irgendwie gemerkt, das ist nicht eine normale Krankheit. Und ich sage da natürlich klar, nicht jede Leukämie ist okkult oder jede Krankheit ist okkult, überhaupt nicht. Dort habe ich einfach gemerkt, das ist nicht normal. Und dann hat sie den Thomas heimgenommen, hat ihn bei uns ein Gräbli gelegt, zwischen innen und hat dann, weil mir die Erfahrung noch so ein bisschen gefehlt hat, habe ich jemanden befreundet gefragt, über Betty, und wo auch die Gabe von der Geisterunterscheidung hat, und er hat dann gebetet, er ist weit weg gewohnt, also nicht in der Nähe. Und er hat das Bild bekommen, zweimal, und hat die Person beschrieben. Und das ist genau die Person, die uns hier eigentlich verflucht hat. Und er ist dann zu uns gekommen. Wir haben den Thomas gelöst von dieser Verfluchung, von dieser Verwünschung und ist innerhalb von einer Woche geheilt gewesen, vollständig ärztlich bestätigt. Und der älteste Sohn war vor etwa 5 Jahren in dem Spital gewesen, wo er dann war, der Thomas. Und dort haben sie ihm gesagt, ist nicht der Bruder einmal da gewesen mit Leukämie. Und er konnte ein Zeugnis ablegen von dem, was wir dann erlebt haben. Und er war geheilt gewesen, ohne Chemo, ohne gar nichts, bis heute. Und heute ist er über 30 und hat nie irgendetwas gehabt. Und das hat uns geprägt, sehr geprägt. Und hat dann auch uns gezeigt, ja, dass wir hier wirklich in einem Bereich auch tätig sind, wo man sich auch sehr muss schützen, weil der Widersacher natürlich auch auf Schwache geht. Und das sind oft eben dann auch Kinder. Und dann ist der Dienst immer weitergegangen. Und wir haben dann Wechsel gehabt, ein anderes Chor. Und dort haben wir dann bis 2 Tage in der Woche haben wir eigentlich zähnige Dienste gemacht, sehr im Stillen. Das haben nicht sehr viele Leute gewusst. Und haben dann auch gewartet, bis dann ein Vorgesetzter kam, der sehr offen war für diese Art Arbeit, auch die Art Arbeiten im Befreiungsdienst. Wir haben dann angefangen mit Befreiungs- und Heilungsgottesdienst, also Sündigabend. Und das war wirklich sehr, sehr erfreulich, gewesen, was da dann auch gegangen ist. Wir haben wirklich viel dürfen erleben an Heilung, an Befreiungen. Und das hat dann uns einfach auch gezeigt, dass heutzutage immer noch das Gleiche möglich ist, wie wo Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Und das haben wir immer wieder erlebt. Er heilt mit oder ohne Arzt. Er befreit teilweise mit oder ohne Seelsorger. Ich selber hatte schon 2 Mal Krebs, Hodenkrebs und Nierenkrebs. Und habe beidmal einen Arzt gebraucht, beidmal eine Operation gebraucht auch. Aber habe dort drin auch Bewahrung gefunden, Heilung gefunden. Übernatürlich teilweise auch bestätigt von den Ärzten. Aber es hat einen Arzt gebraucht. Und darum haben wir sehr ein gesundes Verhältnis auch zu Ärzten. Wir arbeiten auch sehr vernetzt auch bei unserem Dienst. Sind bei uns in unserem Seelsorgezentrum etwa 30 Seelsorger, die tätig sind. Und wir machen über 11'000 Stunden Seelsorge im Jahr. Also das ist eine grosse Arbeit eigentlich, wo wir nicht drum herum kommen, auch vernetzt zu arbeiten, dass wir auch mit Fachleuten arbeiten, mit Ärzten, mit Psychiatern, Psychologen. Und das finden wir ganz, ganz etwas Wichtiges und auch etwas Zentrales. Zentral ist, dass wir hier vernetzt können, zusammenarbeiten. Wir haben auch ganz eine lange Zeit gerungen darum, ist der Befreiungsdienst richtig. Bevor wir dann damit wirklich gestartet haben, wie gesagt, in dem ersten Chor, wir haben sicher ein Jahr lang gebetet und irgendwie innerlich gespürt, wir sollten das machen. Ich habe gewusst von Leuten, die das machen, das ist nicht so leicht, das hat auch seinen Preis. Ich habe das auch vom Reinhard Tettwiler her gewusst. Und dann ist einfach die Bestätigung gekommen, doch, wir sollen das machen, aber nicht nur für mehr Leute im Kurs selber, sondern einfach für die Menschen, die kommen. Und wie gesagt, es sind dann wirklich immer mehr Leute gekommen und wir dürfen diesen Dienst du und ich mache diesen Dienst, den Befreiungsdienst, jetzt etwa 36 Jahre. Und habe da drin wirklich die Grösse von Gott sehr, sehr viel mal erlebt. Dann sehen wir auch in unserem Leitblatt, das ihr habt, was mache ich im Befreiungsdienst ganz praktisch. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Sachen, die wir hier machen. Was mich am meisten immer berührt und wo mein Auftrag auch ganz, wie muss ich sagen, wo für mich ganz, ganz wichtig ist, ist das, dass sehr, sehr viele Christen einfach nicht frei sind. Und das ist eine Tatsache. Und Menschen, die jahrelang, jahrzehntelang leitende Funktionen haben, ob jetzt innerhalb oder außerhalb der Heilsarmee, die Verantwortung tragen, die nicht frei sind. Was ich heute erzähle, das sind zwei, drei Beispiele im nicht jetzt, wie muss ich sagen, im extremen Bereich, sondern etwas, wo also bei uns immer und immer wieder vorkommt. Und das ist, wir haben sehr viele Leute, die Christen meistens, die zum Beispiel aus der Sodomie-Szene kommen, Geschlechtsverkehr mit Tieren. Und da haben wir viele Christen, die hier gebunden sind, auch junge Leute. Und wir haben, Rettungsstation, heisst eigentlich unser Chor. Und da kommen einfach dann alles für Leute. Also wir haben letzten Donnerstag haben wir Seelsorgenachmittag gehabt. Da sind wir so in 15 Räumen tätig, in der Seelsorge. Und dann ist ein Mann gekommen, der ist 1000 Kilometer gefahren, um zu kommen. Wir haben ihn jetzt beherbergt und er war bis heute bei uns im Chor gewesen. Und dann hat es eben auch Leute, die kommen mit Nöten, die sie vielleicht zwischen ihnen sagen können. Und ein so ein Bereich ist die Sodomie. Und da haben wir wirklich Menschen, die enorm leiden, Christen. Und ich habe da sehr, sehr viele Beispiele, sehr viele Zeugnisse, vielleicht eines von einem Mann, der gekommen ist, ein über 80-jähriger Mann, ein bisschen Patriarch. Er hat einen Christ auch, er hat seine Kinder gezogen, er war glaube ich, auch Ältester in der Gemeinde. Und er ist mit dem Sohn, der ist etwa 50, und hat dann beichtet, dass er 50 Jahre lang Sodomie gemacht hat. Er ist nicht ein Bauer, er hatte einfach Stationen gehabt von Tieren, wo er dann mit diesen Tieren Geschlechtsverkehr hatte. Und hat das beichtet, alles vor dem Sohn. Und sie haben einander dann vergeben, also der Sohn hat dann dem Vater vergeben. Und die Frau hat das seit 15 Jahren gewusst und hat nichts dürfen sagen. Und das ist ganz, ganz tragisch und schlimm, so Sachen. Und da dürfen wir dann einfach da sein für die Menschen und ihnen dienen. Wir sind auch viel auf Bauernhöfen, sehr viele Häuserbefreiungen. Wir haben drei Teams, die praktisch nur Häuserbefreiungen machen. Und dort gibt es das immer wieder, die Sodomie. Also wir waren auf einem Bauernhof und sind dann dort reingekommen. Und zwar in diesem Bauernhof war es so, dass alle Kälber einfach eine Brustwarzenentzündung hatten. Alle Kälber, auch Kälber, die es aufgezogen haben, die nicht dort auf die Welt gekommen sind, sondern aufgezogen worden sind. Und der Arzt hat nichts herausgefunden. Und dann sind wir dort hin und dann ist wirklich auch die Gewissheit gekommen, das ist Sodomie, die da passiert ist. Und wir machen das immer so, dass wir dann durch die Höfe gehen oder durch die Häuser gehen. Und wenn so Offenbarungen kommen, dann tut man den Hilfesuchenden nichts sagen, die sind dann dabei. Man macht einfach so ein Generallossagegebet eigentlich in diesen Räumen, aber man sagt nicht, wenn Offenbarungen kommen, um die Leute nicht zu schocken und auch um sicher zu sein. Und man tut nachher, wenn man so einen Dienst beendet hat, im Team besprechen, was sagt man und was sagt man nicht. Und dann haben wir abgemacht, dass wir das sagen, wegen dieser Sodomie. Wir haben dann jemanden noch in unserem Team und ich, plus das junge Bauern-Ehepaar auf die Seite genommen. Und man tut dann natürlich nicht sagen, du hast Sodomie gemacht, sondern man fragt, könnte es sein, dass da irgendwie Sodomie passiert ist. Und der Bauer hat das bekannt, dass er das gemacht hat. Und er hat das in die Ordnung gemacht, wir haben das gebrochen, alles gelöst. Und es ist wirklich von dort an, ist dann nichts mehr gewesen. Die Kälber sind gesund geblieben, der Bann ist gebrochen worden. Und so Beispiele haben wir sehr, sehr viele. Und es sind sehr oft Christen, die da involviert sind in diese Sachen. Und im sexuellen Bereich gibt es einfach enorm viel Not, enorm viel Not. Natürlich auch mit der Pornografie jetzt. Wir haben zwei oder drei Leute im Team, die machen nichts anderes als mit Leuten, die pornosüchtig sind, sie begleiten, betreuen, auch mit Sperrprogrammen installieren und anderem. Und da ist es einfach wichtig, dass wir da sind für sinnige Menschen. Und es hat sehr viele bunte Menschen. Auch in diesem Bereich vom Sexuellen sehr viele abartige Sachen. Vielleicht noch ein einziges Beispiel, noch gehe ich gar nicht weiter. Es ist auch jemand in Seelsorge gekommen, ein 50-60-jähriger Mann. Und auch ein Christ, auch jemand, der ein Ältestenamt hatte. Und er hat 30 Jahre oder noch mehr hat er unter Windelsex gelitten. Also er musste sich befriedigen mit Windeln. Er hat ein halbes Vermögen durchgelassen, um Windeln zu posten. Und er ist von dem frei geworden. Er hat das dürfen bekennen. Und er hat mir dann gesagt, er habe das schon etwa vor 15 Jahren mal jemandem bekennt, an einem anderen Ältesten. Und als er ihm das gesagt hat, habe ich dann gesagt, du, das nächste Mal, wenn du das machst, möchte ich auch dabei sein. Und er hat das niemandem mehr gesagt. Und so Sachen erleben wir sehr, sehr viel. Ich erlebe das wöchentlich eigentlich, so Geschichten. Und erlebe, wie viele Christen gebunden sind. Und wie viele Christen diese Freiheit nicht erlebt haben. Und unser Chor ist eigentlich die ganz klassische Rettungsstation. Also wir wollen die Leute, die niemand will. Wir haben auch Wäschebecher um die Hälse herum aufgestellt, weil wir die Raucher wollen. Wir beten auch so, dass er uns wirklich die Leute schickt. Die, die niemand will, die Umoperierten, die Homosexuellen, die Dirnen, Prostituierten. Wir beten für das und die Leute die kommen. Und wir dürfen da sein für sie. Darum ist das Chorleitbild, das wir Seite 2 sehen, das wird jeden Sonntag eingeblendet mit dem Beamer. Jeder weiß, wenn er bei uns ins Chor kommt, dass das die Richtlinien sind. Das Chorleitbild vereint Mission, Vision und Wert. Da haben wir jetzt einfach das Chorleitbild drin. Wir wollen ohne Vorurteile das Schwache stärken, mit Respekt das Kranke heilen, das Verwundete mit Liebe verbinden, das Verirrte mit Rücksicht zurückholen, in Treue das Verlorene suchen und das Starke, das niedergetreten wurde, mit Hingabe aufrichten. Und das ist uns ganz, ganz wichtig in unserem Dienst, dass wir das Leitbild dürfen umsetzen. Seite 3, oben sehen wir, wie erfahren Menschen Heil, Befreiung. Wann ist ein Mensch wirklich frei? Und es ist für unsere Arbeit von größter Wichtigkeit, dass die nachfolgenden Prinzipien beachtet und befolgt werden. Und die Prinzipien dienen als Richtlinie für jeden Dienst im Bereich der Befreiungsseelsorge. Das Thema stellen wir unter dem Bibeltext aus Jesaja 43, 1b. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich nehme nicht alle Punkte durch und die Punkte, die hier aufgeschrieben sind, die Buchstaben A, B, C, D, E, F, die müssen nicht genau der Reihenfolge nach passieren, wenn jemand Hilfe sucht. Das kann ganz verschieden dann angeordnet sein. Vielleicht kommt jemand und man merkt ja, die Person, die braucht primär jetzt einmal, wenn ich das auch schon erlebt habe, eine Fusswäschung. Und erlebt da etwas, was sie vielleicht noch nie erlebt hat. Eine Berührung, eine Heilung, eine Reinigung. Und erst nachher kann man dann mit ihr vielleicht andere Bereiche anschauen. Aber was eigentlich immer zuerst kommt, und da hat jeder Seelsorger hat da die Anweisungen. Wir haben auch ein Seelsorgekonzept, wo jeder Seelsorger muss unterschreiben von etwa 30 Punkten, wo er sich daran halten muss. Und so ein Bereich ist auch das Abklären von der Glaubensgrundlagen. Und wenn jemand in die Seelsorge kommt, ist das eigentlich das Erste. Man klärt Glaubensgrundlagen ab, ob das jetzt ein Pfarrer ist, ob das ein Helsemi-Offizier ist, ob das ein Ältester ist, ob das ein Christ ist, der so 40, 50 Jahre Christ ist. Man klärt die Glaubensgrundlagen ab, und zwar Bekehrung und Wiedergeburt. Was ist das? Und das ist die entscheidende Frage eigentlich. Wenn jemand in die Seelsorge kommt und man vielleicht denkt, er braucht Heilung oder er braucht Befreiung, dann ist das ein Bereich. Aber der ganze Befreiungsdienst ist nur ein kleines Puzzleteil in der ganzen Seelsorgearbeit. Und bei uns, in unserem Team, mache ich eigentlich als Einziger den klassischen Befreiungsdienst, also auch Dämonisierungen, wenn Menschen von Macht gebunden sind, wenn Mächte Menschen inleben, die dann auch im Namen Jesu wirklich sagen, dass sie gehen müssen. Die anderen Seelsorger, die meisten machen andere Bereiche. Innere Heilung, Eheseelsorge, Traumaseelsorge, Gebetsbegleitung und so weiter. Und wenn jemand in die Seelsorge kommt zu uns und man sieht, der Mensch, der hat wirklich eine Not. Er kommt nicht weiter in seinem Leben. Der muss das nicht immer irgendeine Dämonisierung oder etwas sein. Sondern es kann ganz einfach sein, dass der Mensch vielleicht gar nie die Wiedergeburt erlebt hat. Und jetzt kommt so eins von den ersten heißen Eisen in dieser ganzen theologischen Anschauung, die wir miteinander machen. Und ich möchte euch wirklich sagen, man kann da, was ich sage, ganz anders sehen. Und da ist niemand böse, wenn man das anders sieht. Das kann ich stehen lassen, ist kein Problem. Wir tun das, was ich weitergebe, so vertreten und ich auch, sonst wären wir unglaubwürdig. Und ein ganz wichtiger Bereich ist eben der, dass wir glauben, dass Bekehrung und Wiedergeburt nicht das Gleiche ist. Es sollte biblisch gesehen eigentlich miteinander passieren, aber das Wort ist eben, dass es nicht immer miteinander passiert. Wenn jemand jetzt umkehrt, dann tut er umkehren, er macht das willentlich, er geht zum Kreuz und tut da seine Sünden bekennen. Er kehrt um von seinem Weg, wo er bis jetzt gegangen ist. Er nimmt das, was Jesus da hat am Kreuz stellvertretend in Anspruch und tut sich beugen vor Jesus Christus. Und dann passiert normalerweise die Wiedergeburt. Das heisst, Gottes Leben kommt ins Leben vom Mensch hinein. Gottes Geist kommt in den Geist vom Mensch. Und der Mensch hat noch eine die sogenannte Heilsgewissheit. Also er weiss, wir sind Sünden vergeben, das ewige Leben. Ich bin ein Kind Gottes und Jesus lebt in mir. Und jetzt ist die grosse Frage in der Seelsorge, denn, wenn Menschen kommen und man fragt, du, hast du die Wiedergeburt erlebt? Ist die Frage, ja, wie, also was ist das überhaupt? Also Wiedergeburt ist, Gottes Geist kommt in unser Geist, Gottes Leben kommt in unser Leben rein. Hast du das erlebt? Und dann kann man fragen, hast du die Heilsgewissheit? Also weißt du, dass du das ewige Leben hast zum Beispiel? Nicht nur hoffen, sondern wissen. Weißt du, dass dir die Sünden vergeben sind? Weißt du, dass Jesus in dir lebt? Oder hoffst du das oder denkst du das? Hast du das wirklich erlebt? Jetzt gibt es sehr viele Leute, die sagen müssen, nein, ich habe die Gewissheit nicht. Da kann sein, dass sie schwankend ist, das gibt es. Dann kann man nicht sagen, der hätte die Wiedergeburt nie erlebt, sondern es könnte auch sein, dass er Sünde pflegt und dass sich der Heilige Geist zurückzieht, weil er nicht getauft und erfüllt werden kann mit dem Heiligen Geist, weil da Sünde da ist. Also wenn jemand jetzt nur einmal in der Woche, nur, sage ich in Anführungsschlusszeichen, einmal in der Woche Pornos reinzieht, dann muss er nicht meinen, er habe dann die Fülle im Heiligen Geist. Oder wenn jemand kritiksüchtig ist, oder wenn jemand jetzt sonst irgendeine Sünde pflegt, etwas, was ihn quält, und er wird das nicht los, dann kann sein, dass er wohl wiedergeboren ist, aber der Heilige Geist zieht sich zurück. Er hat die Kraft nicht, er hat die Fülle nicht. Und dann muss man das prüfen, also dann muss man das mit dieser Person anschauen und fragen, du pflegst du eventuell noch Sünde, hast du wegen dem die Heilsgewissheit nicht? Oder ist die Wiedergeburt gar nie passiert? Das könnte natürlich sein, dass die Wiedergeburt gar nie passiert ist. Und dann darf man mit dieser Person zusammen vor das Kreuz und bitten den Jesus, dass sie nochmal das Übergabegebet noch betet. Nochmal bittet Herr Jesus, komm du jetzt in mein Leben hinein. Erfüll mein Leben mit deinem Leben. Erfüll mein Geist mit deinem Geist und schenke mir die Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin, dass mir meine Sünden vergeben sind und dass ich das ewige Leben habe. Und wenn das jemand nachbetet, dann ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man nach 2-3 Wochen nachfragt, hast du die Gewissheit erlebt? Die Heilsgewissheit? Oder nicht? Als ich mich bekehrt habe, hat mich der Heilsoffizier gefragt nach 2-3 Wochen, du, hast du die Gewissheit jetzt? Hast du Gewissheit, dass du ein Kind Gottes bist? Dass dir deine Sünden vergeben sind? Oder wie sieht das aus in deinem Leben? Und ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiger Schritt, dass man das nachfragt, auch wenn man jemanden zu Jesus führt. Hast du die Heilsgewissheit erlebt? Denn ein Übergabegebet rettet nicht. Ein Übergabegebet ist ein Gebet. Rettet tut der Heilige Geist, der dann in den Geist des Menschen hineinkommt oder ins Leben des Menschen hineinkommt. Und das passiert durch das Wirken des Heiligen Geist. Und das ist etwas Übernatürliches. Die Umkehr macht den Mensch, die Wiedergeburt, das macht noch einen der Heilige Geist. Und die Frage ist vielleicht, ja, warum erleben gewisse Menschen die Wiedergeburt nicht? Sie kehren um, man hat vielleicht einen Gottesdienst, man hat eine Evangelisation, es gibt einen Aufruf und man kehrt um und kommt zum Kreuz, macht so eine Übergabe. Und irgendwo passiert die Innenwohnung nicht. Aber mir getraut es vielleicht gar niemandem zu sagen. Man fühlt auch, dass gar nichts anders ist. Man sollte eigentlich eine neue Kreatur sein. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden, heisst es. Aber man hat die Gewissheit nicht. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum das passieren kann. Einer ist zum Beispiel, wenn jemand ganz stark okkult belastet ist. Dann kann das eben sein, dass nicht zu dieser Innenwohnung kommt, dass das gar nicht passiert, die Innenwohnung. Weil da irgendwo zu viele Blockaden sind. Oder die andere Frage, warum kann es sein, dass jemand nicht die Wiedergeburt erlebt, ist, dass er denkt, wenn ich das Übergabegebet betet, dann bin ich Christ. Kein Übergabegebet rettet, sondern das ist ein Hilfsmittel, wo man nicht darf einfach dann denken, wenn ich das bete, bin ich gerettet. Vielleicht auch aus der Seelsorge, ein zweites Beispiel, wo uns immer wieder passiert, wenn wir mit Leuten dran sind, wo kommen, wo wir dann fragen, hast du die Heilsgewissheit? Und man muss sagen, nein. Ist zum Beispiel auch, das nehmen wir an, ich kann jetzt sagen, Mann oder Frau, eine Frau, möchte unbedingt einen Mann heiraten. Sie liebt den Mann, aber er ist nicht Christ. Die Familie sagt, kommt nicht in Frage, dass du den heiratest, der muss Christ sein. Sie selber sagt, du heiratest dich nur, wenn du Christ bist. Und das gibt einen riesen Druck. Und dann gibt es einen Aufruf in einer Evangelisation oder irgendwo, in einem Gottesdienst, einen Aufruf. Er geht vor, tut das Übergabegebet nachbeten und ist Christ. Er wird, je nachdem, wo er ist, getauft oder Herr Wirt. Rekrut und Soldat, wenn man nicht nachfragt, du, hast du die Wiedergeburt erlebt? Hast du die Heilsgewissheit erlebt? Denn, und er eigentlich das nicht erlebt hat, er hat die Gewissheit gar nicht. Dann kann es eben sein, dass jemand ein Leben lang oder lang Christ ist, aber nicht wiedergeboren. Und wir machen die grosse Erfahrung, dass wir viele, viele Christen haben, die sind bekehrt, aber nicht wiedergeboren. Und das ist wirklich etwas enorm Wichtiges. Jetzt geht es in zwei Extreme. Die einen, die immer Angst haben, sie sind es nicht. Und die anderen, die denken, ich bin. Und das gar nie prüfen. Wenn jemand jetzt einfach die Heilsgewissheit nicht hat, dann lohnt es sich, anzuschauen, warum hat er die nicht. Könnte es sein, dass er die Wiedergeburt nicht erlebt hat? Oder ist es, weil er Sünde pflegt und der Heilige Geist nicht voll von ihm Besitz nehmen kann? Es gibt eigentlich diese beiden Möglichkeiten. Und man soll nie zu früh sagen, ja, du bist halt nicht wiedergeboren. Sondern man soll prüfen auch, könnte sein, dass da die Person Sünde pflegt. Es kann auch sein, dass er wiedergeboren ist, aber schwere innere Verletzungen hat, Wunden, die ihn blockieren, im Glauben vorwärts zu gehen. Was in der Seelsorge auch immer wieder passiert, ist, dass wenn zum Beispiel wir feststellen, ja, die Person, die hat die Wiedergeburt nicht erlebt, dass zum Beispiel ein Aufruf war, dann ist, sagen wir, eine Frau vorgegangen, hat ihr das Leben Jesus übergeben, aber da vorne, das gibt es bei uns nicht im Team, davor steht ein Mann als Seelsorgehelfer. Und der Mann, der hat die gleiche Ausdünstung wie derjenige, der sie vor vielen Jahren vergewaltigt hat. Die wird sich nie können bekehren. Es geht, die Wiedergeburt erleben, die wird blocken, das geht nicht. Sie getraut das auch nicht zu sagen. Oder davor ist jemand, wo sie sehr stark an den Täter erinnert, den sie missbraucht hat. Und dann kommt es nicht zu dieser Wiedergeburt. Weil das ist nicht möglich. Das Vertrauen ist nicht da und die Blockaden sind zu gross. Und dann muss man mit diesen Menschen reden und sie in diese Wiedergeburt hineinführen. In das Erlebnis hinein, dass Christus da in wohnt, im Geist. Und die Gewissheit schenkst Gottes Kinder. Also Gottes Geist sagt unserem Geist, das sind Kinder Gottes, das ist eine Gewissheit. Und viele, viele Christen haben die Gewissheit nicht oder nur ganz schwach. Oder wenn sie an dem zweifeln, wird gesagt, nur mehr glauben und mehr beten, das kommt. Aber wenn jemand die Wiedergeburt nicht erlebt hat, kommt es nicht. Noch eines, das andere Extrem ist, dass jemand immer Angst hat, er sei nicht wiedergeboren. Aber er ist, je nachdem. Auch da muss man reden mit den Menschen. Und darum, wenn jemand in die Seelsorge kommt, ist das einmal das Wichtigste, dass man mit diesen Leuten über die beiden Begriffe Bekehrung und Wiedergeburt redet. Und das anschaut. Und sie dann da auch dürfen die Freiheit führen. Und ich persönlich glaube, dass das einer der Hauptbereiche ist, wenn ich persönlich lebe, wenn ich Kirche lebe, wenn Blockaden sind, das kann sein, dass Menschen, die je nachdem prägend sind an diesem Ort, die Heilsgewissheit nicht haben. Und die braucht es. Sonst geht es nicht. Die braucht es, weil, wenn man die Heilsgewissheit nicht hat oder die Wiedergeburt nicht erlebt hat, wie will man da dann glauben, dass man die Taufe im Heiligen Geist erlebt? Also, Wiedergeburt heisst, Gottes Geist kommt in unseren Geist. Taufe heisst, Gottes Geist kommt über uns und salbt uns zu einem Dienst, damit Menschen geheilt, befreit und gerettet werden. Und darum sind die zwei Begriffe so entscheidend. Wir wollen bei diesen Begriffen bleiben, das habe ich auch so geplant, aber ihr seht, wenn ihr dann weitergeht, einfach so ein bisschen noch einen Gesamtzusammenhang von dem ganzen Befreiungsdienst. Das könnt ihr für euch persönlich nachlesen. Und wenn es Fragen sind, dürft ihr sicher auf die Offizier zu und mit denen auch über diese Themen reden. Für mich heute oben ist wichtig, dass wir einfach bei dem bleiben wollen, bei diesen Begriff Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn die Heilsgewissheit nicht da ist, dann habe ich auch keine Vollmacht. Ich bin gar nicht so recht sicher, wer ich eigentlich bin, ob ich wirklich Christ bin. Und ich weiß auch nicht, ob ich darf Dienste tun, dass Kranke geheilt werden, dass Dämonisierte frei werden. Weil das wäre nach Markus 16, 18 ja das, was jeder Christ sollte tun. Es gibt da spezielle Gaben, wo man dann sicher einfach mehr mit diesen Themen zu hat. Aber jeder Christ sollte ja das eigentlich können tun, mit Kranken heilen und auch Dämonen austreiben. Er sollte wissen, er hat eine Vollmacht, auf Schlangen und Skorpionen zu stehen, nichts kann er beschädigen und er kann zu dem Berg sagen, dort hebt die empor und er wird es tun. Also, wir dürfen vollmächtig dienen und auch die Vollmacht anwenden. Und wie ist es, wenn das Fundament fehlen würde und wir die Gewissheit nicht haben? Ich habe das ewige Leben. Es ist nicht so, dass es mir vielleicht einmal lenkt. Nein, ich habe es. Ich weiß es. Ich weiß, dass Jesus in mir lebt. Ich weiß, dass mir die Sünden vergeben sind. Und ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Es kann hier Anfechtungen geben. Es kann Schwankungen geben. Aber das Grundfundament muss da sein. Und das gibt mir dann auch die Kraft zu dienen. Weil ich weiß, wer ich bin in Christus. Und darum ist heute Abend einfach die Möglichkeit, wenn Menschen da sind, die innerlich in diesem Zwiespalt sind, vielleicht haben sie Angst, ja bin ich es überhaupt wiedergeboren, sie kämpfen schon lange mit dieser Frage, oder sie spüren, nein, ich habe die Sicherheit nicht, ich habe die Gewissheit nicht, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin, dass mir die Sünden vergeben sind, dass ich das ewige Leben habe. Dann dürfen wir die Entscheidung treffen. Und ich möchte es wirklich sehr niederschwellig behalten. Und wer da einfach den Eindruck hätte, der darf aufstehen. Und ich würde dann kollektiv beten. Wichtig ist, dass man für sich schaut. Man muss nicht links und rechts schauen. Wir dürfen für sich schauen. Und ja, einfach das prüfen. Und ich würde kollektiv dann beten, dass hier einfach dürfen, heute Abend Durchbrüche passieren. Wer nach heute Abend immer noch die Angst hat, irgendeinem Bereich, darf sicher auf die Offizier zu und mit ihnen auch über die Thematik reden. Ich möchte jetzt beten und dann wollen wir einfach still sein. Einen Moment, oder ich weiß nicht, ob wir etwas einspielen können, eine ruhige Melodie. Und dann wäre einfach ein Moment Gelegenheit zum Aufstehen für die, die das möchten. Und die spüren, doch, ich habe diese Sicherheit nicht. Ich möchte aber diese Sicherheit bekommen. Diese Heilsgewissheit. Ja, Jesus Christus, wir setzen jetzt diese Zeit frei. Und wir danken dir, Jesus, dass du da bist. Und dass du, Herr Jesus Christus von Nazareth, dass du möchtest dir tiefe Gewissheit schenken von dieser Sündenvergebung. Die tiefe Gewissheit schenken, dass du in uns lebst und dass wir Kinder von dir sind und dass wir das ewige Leben haben. Dass das eine Sicherheit ist. Dass das nicht einfach da ist, weil uns das jemand gesagt hat, sondern Gottes Geist sagt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich preise dich dafür, Herr, dass heute Abend dürfen Menschen in eine neue Sicherheit hineinfinden, in eine tiefe Gewissheit hinein. Und es gibt nichts Schöneres, als die Gewissheit zu haben, hey, wir sind Kinder von dir. Wir wissen das, tief in, weil es dein Geist sagt. Danke, dass du diesen Moment freisetzt. Danke, dass du uns Gnade gibst, Herr, dass wir dürfen dir begegnen, wirklich dir begegnen und dich erfahren. Lob und Dank. Jetzt wäre einfach eine Gelegenheit, dass man aufstehen, wenn man das möchte. Oder wenn man den Eindruck hat, doch, das wäre wichtig. Und dann tue ich sehr, sehr gerne beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du da bist und dass du uns einfach segnest und berührst. Und du weißt jetzt, um die Menschen aufgestanden sind oder wo sitzend über das Nachdenken. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt uns auch Freiheit gibst, einfach dir zu begegnen. Und wer das möchte, darf jetzt einfach nochmal ein Übergabegebet nachbeten. Wie gesagt, das rettet nicht, das ist ein Hilfsmittel. Aber wir dürfen einfach nochmal sich mit dieser Thematik befassen. Und wenn wir zum Kreuz gehen, dann ist da Jesus, der uns stellvertretend vergeben hat, alles. Und wir dürfen ihn dann auch bitten, komm du in unser Leben rein, erfülle unser Leben mit deinem Leben. Und wer heute oben das macht, vielleicht zum allerersten Mal oder vielleicht zum x-ten Mal oder das vielleicht schon lange nicht mehr gemacht hat, aber gespürt, da ist einfach keine Heilssicherheit, keine Heilsgewissheit, dann darf man das nachbeten und einfach nach 2-3 Wochen ja mal darüber nachdenken, ist das passiert? Habe ich jetzt die Gewissheit und sonst darf man ganz sicher zu jemandem gehen, wo man Vertrauen hat und das mit dieser Person besprechen. Ich würde jetzt so ein Gebet nachbeten, so ein Übergabegebet für alle die. Und ein Übergabegebet ist nicht einfach für Leute, die noch nicht Christen sind, sondern wie gesagt, das kann auch eine neue Hingabe bedeuten. Oder vielleicht ein Erkennen, hey, ich habe den Eindruck, die Wiedergeburt ist nicht passiert. Ich möchte das einfach jetzt nochmal tun und erleben. Vielleicht kann es auch heissen, ich will ganz bewusst von gewissen Sünden lassen, dass der Heilige Geist mich tief erfüllen kann. Ich tue jetzt noch ein Gebet vorbeten. Und wir dürfen das nachbeten, leislich oder laut, sind ganz frei. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich bitte dich um Vergebung für jede bewusste und unbewusste Sünde bis zu dem Augenblick in Wort, Tat oder Gedanken. Es tut mir leid, Herr Jesus, dass ich mein Leben selber gelebt habe. Dass ich wenig nach deinem Willen gefragt habe. Vergib du mir auch, Herr Jesus, dort, wo ich Menschen verletzt habe. Und ich will auch allen vergeben, die mich verletzt haben. Und ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, komm du ganz neu in mein Leben hinein. Erfüll mein Leben mit deinem Leben. Erfüll mein Geist mit deinem Geist. Und schenk mir Gewissheit, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass mir all meine Sünden vergeben sind. Dass ich das ewige Leben habe. Und dass du in mir lebst. Danke, dass du mir diese tiefe Gewissheit gibst an dem Abend. Und dass die Gewissheit bleibt. Ich lobe und preise dich. Amen. Ja, Jesus, ich möchte dir fest danken für all die, die heute Entscheidungen getroffen haben. Und ich bitte dich, dass wir einfach dürfen Christinnen und Christen sein, die einfach tiefst in wissen, sie sind Kinder Gottes. Dass wir Christinnen und Christen dürfen sein, die dich nicht nur vom Hören sagen kennen, sondern weil sie dich gesehen haben. Und das fährt bei dieser Bekehrung und Wiedergeburt an. Und ich preise dich, Herr, dass du Freiheit schenkst. Wirkliche Freiheit in dir. Lob und Dank. Amen.